Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Pops, Pops. Pops, 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 Pops.
Oh Gott, yes!
Holy mac and cheese balls.
Safety car deployed, safety car.
So safety car, staying out, keep the Delta positive.
Und es war kein Rennen am Sonntag und es gibt trotzdem eine Folge Formula One. Und liebe Caro, das liegt ja eigentlich nur daran, wenn man einen ganz besonderen Gast hat, dann muss man auch besondere Maßnahmen ergreifen.
Eine große Spezialfolge mit einem sehr wichtigen Fahrer im Paddock.
Wenn nicht der wichtigste.
Der wichtigste Fahrer im gesamten Fahrerlager. Weil
wenn irgendjemand ausfällt, kannst du ja Nico Hülkenberg dann reinsetzen. Ja? Aber ob man Bernd Mailänder ersetzen kann, wir glauben nicht.
Nein, nein. Und der ist heute bei uns zu Gast im Interview.
Es ist uns eine große Ehre. Wir haben viele, viele Fragen. Also setzt euch hin, nehmt euch einen Tee und einen Snack dazu. Und magst du die erste Frage stellen, Caro?
Und zwar, lieber Bernd, wie bist du eigentlich Safety-Car-Fahrer geworden?
Muss man ein bisschen ausholen bei der Geschichte, die ich jetzt gleich erzähle. Ich bin zu Mercedes gekommen im Jahr Ende 94, also 95 war meine erste Saison in der DTM als nicht Junior, aber als junger Fahrer. Bei Mercedes, und die war gut. 96 bin ich dann ins Werksteam aufgestiegen. Ich habe 96 im, glaube, am 1. Mai sowas rum, habe ich meinen ersten offiziellen Dienstwagen von Mercedes bekommen. Mhm. War damals ein wunderschöner Mercedes AMG C36, hat er geheißen, mit dem Kennzeichen Stuttgart, wie da aus Werge ist, BM, das ist ein Bernd Mailänder, 300 für die PS-Zahl dieses Fahrzeuges. Ich war stolz wie Harry Hirsch im Endeffekt, ja, als Race Driver so ein Fahrzeug zu bekommen als Dienstwagen. Und 4 Wochen später kriege ich einen Anruf, das war nach einem Formel 1 Grand Prix in Monaco. Mercedes unterwegs gewesen, ich glaube in der zweiten Saison mit, in der ersten Saison mit McLaren. Und kriege ich einen Anruf von einem Betreuer von Mercedes aus, Adam, du musst deinen Dienstwagen abgeben. Und ich, okay, habe ich irgendwas gemacht, habe ich was eingestellt? Nee, du hast nichts eingestellt, alles gut, aber Mercedes hat sich geeinigt in Monaco, dass sie in Zukunft das Safety in Medical Car stellen. Mhm. Und dein Auto ist gerade 1 Monat alt, wahrscheinlich eingefahren. Du wohnst nur 20 Kilometer weg, also bring mal das Auto gefälligst vorbei. Und dann habe ich gedacht, okay, gut. Ich habe aber nichts mit dem Safety Car zu tun gehabt, außer dass das erste Safety Car, das Mercedes in der 500- oder 26-jährigen Tradition, sage ich fast schon mal, gestellt hat. Das war damals beim Großen Preis von Frankreich in Manicourt. War mein allererster Dienstwagen eigentlich bei Mercedes. Und ich habe dafür deine E-Klasse bekommen, was sicherlich nicht als 25-Jähriger dein Traumwagen war zu dem Zeitpunkt. Da haben dann alle sehr viel gelästert. Und mit dem Wagen musste ich dann das restliche Jahr auch noch rumfahren. Aber das ist jammert auf sehr hohem Niveau. Und gut, dann ging meine Karriere weiter bis Ende 98 bei Mercedes. Bin dann Ende 98 von Mercedes weg und habe mich wieder auf eigene Beine richtig gestellt. Bin Porsche Carrera Cup gefahren, Porsche Super Cup gefahren, viele Langstreckenrennen. Und im Porsche Super Cup, beim Großen Preis von San Marino, Porsche Super Cup ist im Rahmenprogramm bei vielen Rennen. Und da waren wir auch im Rahmenprogramm. Ich war auf Pole Position. Und am Freitagnachmittag bekomme ich einen Anruf von einer englischen Nummer. Damals, ich war schon in der glücklichen Lage, ein Handy, sage ich mal, zu haben. Aber Anrufe aus England habe ich sehr selten bekommen. Also ich kannte die Vorwahl plus 44 und sonst die restliche Nummer war mir neu. Und dann war da ein Gentleman an dem Apparat, der sich Charlie Whiting nannte. Und Charlie sagt, hey Bernd, ja, hier ist Charlie. Can you come to my office? Und ich, um Gottes Willen, was will der Renndirektor von der Formel 1? Bitte von mir, ja. Dann habe ich irgendwie, ist bei mir in meinem Auto vielleicht, sind da ein paar Pferde zu viel gefunden worden oder ist irgendwas manipuliert, wenn die FIA bei dir anruft als Support-Team, ne, sozusagen, was will der von dir? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, I can come to your office. Und da habe ich gar nicht geschnallt, ich habe gar keine Karte, ich komme in deine Fahrerlage gar nicht rein. Ja. Da war ja am Schlagbaum vorne war Schluss. Ne? Mhm. Wir durften ja da nur immer in dem Support-Areal weggeschlossen rumlaufen und weiter kamst du ja nicht. Und dann habe ich denen das erklärt, dass ich beim Charlie Walting einen Termin hätte da am Schlagbaum. Und dann ist auch jemand von der FIA runtergekommen und hat gesagt, ja, den Herrn dürfen Sie reinlassen. Und dann bin ich zum Charlie ins Office und habe mir das mal vorgestellt, ganz förmlich, anständig, wie sich das gehört. Und habe ich schon gedacht, sonst wird es gleich ein Riesenschlag und deine Rennkarriere ist erledigt. Oh Gott. Und dann fragt er mich, when we're looking for a new safety car driver, because Oliver Gavin, he is moving end of the season to US and he's racing Formula 3000 and we're looking for a new safety car driver for Formula 3000. Ob ich das machen könnte. Ich hätte ja Erfahrung mit Mercedes. Ich wäre viele Jahre Rennen gefahren für die. Mercedes hätte da nichts dagegen, wenn ich das Auto fahre. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann klar mache ich. Charlie, finde ich super, ja. Und habe eigentlich gar nicht so richtig darüber überlegt. Ich habe gedacht, okay, gut, dann hast du halt ein bisschen Beschäftigung. Kriegst vielleicht einen Formel-1-Pass, dass du irgendwo ein bisschen rumlaufen kannst. Und gut, ja, dann habe ich mich höflich bedankt. Und habe gesagt, okay, ich mit wem ich jetzt Kontakt aufnehmen soll. Ich muss ja das irgendwie mal so lernen. Ja, da gibt es ja irgendwie Regularien. Und dann ist der Herbie Blesch, der Herbie war der zweite Mann neben Charlie Whiting. Und hat mir der Herbie alles mal so gezeigt, die vorgestellt von der FIA. Und dann hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass ich die Formel 3000, die alle Rennen macht, zum Lernen. Weil der Ablauf ist gleich, die Rennen sind nur kürzer. Bei mir hat es auch super in den Zeitplan gepasst. Und dann Mitte des Jahres hat Charlie gefragt, wie sieht es denn für nächstes Jahr aus? Hättest du Lust auf die Formel 1, das alles zu machen? Und dann habe ich gesagt, ja, klar, mache ich. Der Herbie hat mich nämlich dann irgendwann mal gefragt, ja, Band, hast du auch nach Geld gefragt? Und dann gucke ich ihn so an und sage ich, Herbie, nein, warum? Kriegt man da Geld für sowas, ja? Und da hat er gesagt, hey, fuck, welcome in Formula One. Und das war dann auch noch ein schönes Beieinkommen, sage ich mal, eine Nebeneinkunft. Und so bin ich da eingeschlittert, ja. Also ich, klar, man hat sich dann so einiges bisschen umgewöhnen müssen, oder erlernen müssen, ja, so ein paar Regularien, hauptsächlich die englische Sprache, die mir bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich so gelegen ist. Mhm. Ich weiß nicht, da war, glaube ich, früher mal, als ich bei der Schule oder in der Schule noch war, also vor ein paar Jahren, ich glaube, da bin ich lieber mal auf den Tennisplatz gegangen oder ins Freibad, anstatt die Schulbank zu drücken. Das hätte ich mir damals besser überlegen sollen. Also ich habe da ein bisschen so Englisch noch mir beibringen müssen. Und dann haben wir das auch hinbekommen und in der Zwischenzeit geht es ja ganz gut, ja. Also das war mein Einstieg zu der FIA. Ich habe nach vielen, vielen Jahren erst mal fragen müssen, ob man da einen Vertrag braucht oder sonst irgendwas. Das war mal Handshake, das war mal, ja, Klippern, du bist dabei, du bist gesetzt. Ja. Du brauchst auch nicht fragen, ob du nächstes Jahr dabei bist. Wir sagen es dir, wenn du nicht dabei bist. Also es war schon, ja, eigentlich echt eine tolle Erfahrung. Und auch, wie wenn man sieht, als ich dazu kam, ja, da waren gerade mal 10 Leute bei der FIA. Mhm. Das war nicht
wie schaut das jetzt aus? Wie viel arbeiten da jetzt?
Wir sind jetzt vor Ort, sind wir meistens immer so, ich sag mal 30, plus die Suppliers noch, also EM Motorsport, Riedel Communication, also alles, was, das hat's ja früher, da hast du eine Handquetsche gehabt, ja, und hast gefunkt.
Ja.
Und jetzt hast du da schon ein ganz anderes Volumen, also wir sind, ich schätze mal 40 Leute sind wir schon.
Okay.
Mit allem drum und dran. Also wie das gewachsen ist. Ich will jetzt nicht sagen, wie es professioneller geworden ist, weil wir waren damals auch schon professionell, nur jetzt ist es halt nochmal ganz, ganz anders geworden, weil man auch die Möglichkeiten hat, die hat es ja vor 20 Jahren noch gar nicht gegeben, ja. Der Job des Fahrens selber ist nahezu gleich geblieben, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Klar, es gibt andere Anweisungen, es gibt ein paar andere Regularien, es gibt ein virtuelles Safety Car, lauter solche Dinge. Aber das reine, die Kommunikation, was wir reporten aus dem Fahrzeug heraus, ist mein Beifahrer Richard Darko und ich, das ist nahezu gleich geblieben eigentlich.
Kurz zu dir selber, an welches Rennen, also jetzt wirklich so als aktiver Rennfahrer, weil da muss man auch sagen, warst du ja auch nicht so unerfolgreich, erinnerst du dich eigentlich da noch gern zurück?
Also aus der Safety-Car-Fahrersicht oder aus der Rennfahrersicht?
Aus der Rennfahrersicht.
Aus der Rennfahrersicht, okay.
Ja, wir wollen auch mal den Rennfahrer in dir sehen.
Ja, das ist sehr schön. Ja, ich bin ja so ein bisschen kein Querdenker, aber ein Quereinsteiger gewesen im Motorsport. Ich habe jetzt nicht so die hundertprozentige Kart-Ausbildung gemacht. Ich bin Kart aus Spaß gefahren, ja. Mhm. Keine Rennen. Ich bin zum Schluss dann im Schorndorfer Straßenverkehr rumgefahren mit dem Kart, was die Polizei 1988 nicht so toll fand. Die sind dann auch nicht mehr hinterhergefahren. Die sind dann direkt vor meinen Eltern am Haus gestanden, weil sie wussten, wo ich wieder ankommen sollte. Da waren sie ein bisschen schneller dann, ja. Und habe dann eine schnelle Rennfahrerausbildung gemacht. Und ist mir klar, wenn man 94 Meister wird und Nachwuchsfahrer des Jahres innerhalb von 3 Jahren, wenn man eigentlich, wo man aktiv dann gefahren ist, das war schon ein Highlight für mich. Und danach ging es halt vom Amateursport direkt zu Mercedes in die DTM. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal wirklich in einem richtigen Rennwagen saß, das ist für mich die DTM gewesen, also die alte DTM. 95 beim Testen in Mugello, wo ich nach der ersten Runde gesagt habe, Mailänder, das war's jetzt, das kannst du nicht fahren, das ist zu schnell, das ist eine komplett andere Abteilung, ja. Es ist wie wenn du in Schwarzwald Bergsteigen gehst und nachher auf den Mount Everest rauskommst, da kriegst du auch, du hast da auch so ein bisschen Probleme wahrscheinlich. Und so ging es mir an diesem Morgen und ich habe es aber trotzdem hingekriegt, weil ich mich, glaube, konzentriert habe und einfach das umgesetzt habe, wie man das erlernen kann. Und dann sind natürlich so Rennen im Kopf, 1997, das Sieg auf dem A1-Ring damals mit Schneider und Klaus Ludwig zusammen, also einen WM-Lauf zu gewinnen, war für mich schon was Tolles. Es war aber schon ein schwieriges Jahr. Dann 99 der Fast-Sieg beim Porsche Supercup. Nee, es war 2000. 99 habe ich geführt, habe einen Plattfuß bekommen, die Meisterschaft verloren. Das war scheiße. 2000 fast gewonnen, dann Sieg 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. 2001 Sieg beim letzten DTM-Rennen nach, ich habe mir die Ferse zertrümmert in dem Jahr, bei einem Spaziergang, sage ich mal, blöd aufgekommen, wo ich runtergesprungen bin und dachte eigentlich, ich komme gar nicht mehr ins Auto zurück und dann gewinnst du das letzte Rennen. Und dann kam aber schon so auch der Weitblick mit dem Safety Car, was man auf, da liegt so viel Potenzial noch dahinter bei der FIA. Du wirst nicht jünger, du hast die rechte Lunge, ist man irgendwann mal 2002 abgefallen, der Fuß war kaputt. Und dann habe ich mich schon darauf ein bisschen mehr konzentriert, wie vielleicht auf das Rennen. Deswegen habe ich auch Ende 2004 mit meinem Werksengagement bei Mercedes aufgehört und bin Richtung Markenbotschafter, bin noch ein paar Rennen gefahren. Bin auch letztes Jahr mit meinem Freund Bernd Schneider ein Rennen gefahren im GT3. Das macht alles Spaß, aber man muss, glaube ich, auch, sag ich mal, so weit vorausschauen, dass man mit 50 jetzt nicht mehr die Welt zerlegen wird.
Ja.
Die jungen Fahrer sind glücklicherweise so gut ausgebildet und so gut, da kann man auch selbst mit viel Erfahrung, sage ich mal, nicht mehr so viel ausrichten. Man kann sich vielleicht noch ab und zu mal in die Irre führen, aber es geht vielleicht zweimal gut und beim dritten Mal geht es nicht mehr gut, da haben sie dich trotzdem. Und da muss man so ehrlich sein und so kompromissbereit sein. Wir hatten ja, oder ich habe eine tolle Zeit gehabt hinterm Steuer. Ich sitze immer noch hinterm tollen Steuer und habe meinen Spaß. Und nicht nur der Spaß, also der Spaß ist das Motivierende eigentlich an einem tollen Team, was wir bei der FIA haben, was ich ein tolles Team bei AMG habe, wenn ich dort Sachen machen muss. Und jetzt auch mit der neuen Marke, mit Aston Martin, ist das auch eine tolle Herausforderung, weil es was Neues ist, nach über 25 Jahren einen zweiten Partner zu haben als Safety Car Provider, und es macht Spaß. Also ich bin eigentlich ein sehr glücklicher Mensch, ja.
Dann bleiben wir auch gleich einmal beim Spaß. Wie schaut bei dir jetzt eigentlich ein Rennwochenende aus?
Da hat sich so ein bisschen was geändert. Früher bist du mal ganz gechillt am Donnerstagmorgen eingeflogen oder eingefahren. Dann bist du um 2 Uhr, um 2 Uhr ist immer die erste Aktivität, wo ich dann richtig mit dem Fahrzeug um die Strecke fahre, da habe ich meinen Track-Test. Mhm. In der Zwischenzeit bin ich aber bei der FIA auch bei der Circuit Commission. Also wir lizenzieren und nehmen die ganzen Rennstrecken der Welt ab. Unter anderem, also nicht alle, nur die, was wollen, logischerweise. Und um Autorennen zu fahren, brauchst du eine Lizenz auf der Rennstrecke. Und da bin ich so ein bisschen mit dabei. Das heißt, ich muss jeden Donnerstagmorgen mit meinem Chef, mit Michael Masi, die Rennstrecke begehen. Das heißt, ich muss am Mittwoch schon immer anreisen jetzt. Am Sonntagabend oder Montag, je nachdem, wie die Flieger noch gehen, dann wieder zurück oder mit dem Auto, kann man das dann schneller machen teilweise. Das heißt also, Donnerstagmorgen Trackbegehung, dann guckst du nach deinen Klamotten, hängst die auf. Um 12.30 Uhr habe ich meistens so eine kleine Radio-Check-Runde mit jedem Fahrzeug, dass das auch funktioniert nachher beim Test. 14 bis 15 Uhr ist dann der offizielle Track-Test. Jetzt, wenn die Formel 3 und Formel 2 wieder losgeht, das sind dann, ich glaube, um 17 Uhr sind die Fahrerbesprechungen hintereinander. Am Freitag ist morgens ein Track-Test, FIA-Meeting. Und dann ist der Freitag für mich eigentlich bis abends gelaufen, bis zum Formel-1-Drivers-Briefing, wo dann halt alle, derzeit wird das alles über Zoom gemacht, wo dann alle aufgeschalten sind und jeder kann seine Kommentare abgeben vom letzten Rennen und vor Ort. Seit Diskussionspunkten gibt, bin ich dabei. Wenn es was über mich gibt oder wenn sie Aufklärung wollen, dann sage ich da was dazu. Leiten tut das alles unser Renndirektor, der Michael Masi. Und sonst ist Freitag für mich einfach so ein Medientag, wo ich dann immer so gucke, Interviews, Flüge, Buchungen, das ist so mein Bürotag. Im Normalfall samstags fängt dann schon die Rennen an. Also sprich, dann haben wir ein Rennen am Vormittag. Morgens dann klar wieder ein Track-Test, wieder ein Meeting, dann Formel-3-Rennen. Dann bleibe ich zum Qualifying meistens logischerweise vor Ort. Das Qualifying findet eigentlich ohne Safety-Car statt. Aber sollte es schwierige Wetterverhältnisse sein oder Starkregen, dann kann das Qualifying ja nicht freigegeben werden. Ja. Ein freies Training kann jederzeit freigegeben werden, weil da sind die Teams für sich selbst verantwortlich. Wollen wir fahren oder wollen wir nicht fahren? Das geht beim Qualifying nicht. Also bin ich da immer so ein bisschen in Standby. Je nachdem, blauer Himmel ist, dann bin ich logischerweise nicht im Rennanzug. Ja. Und nach dem Rennen, nach dem Qualifying ist dann meistens nochmal ein Formel-2-Rennen, so war es in der Vergangenheit zumindest. Diese haben wir noch Formel W und im Rahmenprogramm alles mit dabei. Sonntag das Gleiche, morgens Track-Test, Meeting und dann geht es mit den Rennen los. Und das heißt, eigentlich sitze ich dann von grob gesagt 9 Uhr bis nach dem Formel-2-Rennen mit einer halben Stunde Pause im Safety-Car. Mhm. Es ist immer der gleiche Ablauf, also von der Parkposition her. Nur halt unterschiedliche Längen der Rennen, Kommunikation. Das andere Ende von meinem Funk ist immer die gleiche Person. Der Beifahrer ist meistens der gleiche, bei der Formel 1 immer der gleiche. Und bei den Supportrennen ist durch die Corona-Situation gerade ein bisschen schwierig, weil wir können ja nicht die ganzen Bubbles durcheinander mixen. Mhm. Da versucht es mein Kollege auch von der Formel 1 immer mit mir zu machen. Hat eigentlich eine andere Aufgabe, aber der versucht das jetzt immer so reinzudrücken. Ich bin ab und zu auch schon mal dann allein drin gesessen, weil er es nicht geschafft hat. Das geht nach 25 Jahren, kriegt man das hin.
Der Beifahrer. Was macht der Beifahrer eigentlich? Könnten wir das auch?
Ja.
Das habe ich mir jetzt schon gerade überlegt. Das wäre mal ein Einwand. Müsste ich mal mit meinem Chef drüber reden. Grundsätzlich, klar, ihr könntet das auch. Ja. Ist Spotter. 4 Augen, Ohren, sehen und hören mehr. Er reportet, also er macht eigentlich hauptsächlich den Funk, er macht die Lichtanlage. Wir schauen ja auf die Panels, wir haben GPS-Systeme drin, also wir sehen auch die Flaggensignale, was der Fahrer auch bei sich ins Auto eingespielt bekommt. Das prüfen wir, ob das ist bei unserem Fahrzeug verbaut. Wir testen das in unserem Fahrzeug, dass es bei der Formel 1 nachher funktioniert. Er macht den ganzen Plan, sage ich mal, runter. Er sagt dann auch Light Panel 4, Right Side. Beim Test zum Beispiel zeigt jetzt dessen die und die Farbe, ja. Ich könnte das auch, wäre aber dann vielleicht ein bisschen zu viel abgelenkt. Und das ist so wie in einem Flugzeugcockpit, muss man sich das vorstellen. Der eine fliegt oder der eine hat den Schaltknüppel in der Hand und der andere macht dann so ein paar Knöpfe bedienen und funkt dann regulär, sage ich mal, auch mit Race Control. Ich höre alles mit, ich kann auch permanent reinquatschen, wenn ich will, was ich auch tue, wenn's der Anlass ist. Wir ergänzen uns gegenseitig. Wenn ich sage, du, pass auf, S2 müssen wir das Licht ausmachen, dann sage ich das nochmal, er confirms und er schaltet es dann auch wirklich aus. Und wenn er daneben drückt, dann drücke ich nochmal nach. So, also es ist so wie doppelt abgesichert.
Und du kannst auch sozusagen die Rennstrecken also am Wochenende selber noch einmal befahren, weil man muss halt irgendwie reinkommen oder trainierst du da auch mit einem Simulator, weil...
Simulator, ja.
Im Prinzip darf dir ja kein Fehler passieren, wenn es dann soweit ist.
Richtig, ja. Das ist immer so ein bisschen... Also auf den Old-Style-Strecken, klar, die kennt man alle. Also Portimao letztes Jahr, ich hätte schon 1000 Mal nach Portimao sollen von Mercedes aus, weil wir hier auch eine Niederlassung von unserer Driving Academy haben. Aber mir hat es nie gereicht. Also für mich war das letztes Jahr auch eine neue Strecke. Wunderschön übrigens. Also ich war echt total beeindruckt, wie das bergauf, bergunter geht. Und da brauchst du dann schon 10, 15 Runden, um dich mal zu orientieren, wo geht es denn hier eigentlich entlang und welche Kurve, in welchem Gang, Bremspunkt. Das ist eine Herausforderung und ich habe ja im Endeffekt jeden Tag morgen so rund 10 Minuten Zeit, ein paar Runden zu drehen und am Donnerstag halt diese Stunde, wo wir die Fahrzeuge auf Herz und Nieren nochmal prüfen, da kann ja auch mal was vorkommen. Das sind zwar mehr oder weniger Serienfahrzeuge, aber die haben ja auch einen Transport hinter sich. Da muss man auch abprüfen, speziell halt die zusätzlichen Systeme, die verbaut sind. Haben wir auf der ganzen Strecke, kriegen wir das richtige GPS-Signal? Kriegen wir einen richtigen WLAN-Signal? Kriegen wir das richtige Bild eingespielt? Wie groß ist die Zeitverzögerung? Funktioniert das Funk? In der Start- und Zielgerade funktioniert es vielleicht, aber es funktioniert nicht an der letzten Ecke in Monza zum Beispiel. Mhm. Durch den ganzen Wald, was da dazwischen ist, haben wir hinten immer so ein bisschen Funkprobleme. Wenn man das weiß, ist man natürlich beruhigter, dass es nur dann dort ist. Und das prüfen wir alles ab. Und ich schieße mich natürlich auch ein. Also das ist für mich immer so ein Vergleich. Ja. Wie viele Jahre älter bist du über den Winter geworden? Von einem zum anderen Jahr, da ist ein Training für mich, klar.
Und welche Strecke kennst du jetzt eigentlich am besten? Wo du dir denkst, die könnte ich eventuell auch blind fahren?
Das sind eigentlich, also ich behaupte, blind. Da suche ich mir jetzt eine Strecke raus, wo es viel Auslauf gibt, geteert. Ne? Nicht, dass ich gleich in der Turn 1 im Kies stehe. Also ich sag mal, alle Strecken, wenn du mich jetzt fragst, zeichnen mir alle Grand Prix-Strecken auf, ja. Frag mich bitte nicht nach Saudi, da war ich noch nicht. Kann ich dir eigentlich alle aufmalen? Ja? Da fährst du eigentlich einmal rum und dann bist du da wieder drin, ja. Das ist so eine, ich glaube, das ist so eine Gabe wie bei einem Skirennläufer, der den Slalom ja nicht trainieren kann, weil die sind immer unterschiedlich, aber er darf sie begehen. Und dann hat er zwei Versuche und dann muss es funktionieren, ja.
Wahnsinn.
Und das ist halt die Herausforderung, ja. Wie schnell lerne ich sowas? Simulator bin ich einmal gefahren, da war es mir dann so schlecht danach, da habe ich gedacht, nee, das überlasse ich mal der jüngeren Abteilung. Ich bin da Oldstyle, ich laufe am Donnerstag rum und wenn es mir dann reicht, dann jogge ich am Freitagabend auch nochmal rüber und dann sollte das eigentlich passen, ja.
Und wie fühlt sich das jetzt eigentlich an, wenn du im Einsatz bist, im Rennen, wenn du dann einen Zug von Formel-1-Autos hinter dir dann nachziehst? Wie war es beim ersten Mal und wie ist es jetzt?
Immer noch gleich wie beim ersten Mal. Das finde ich das Spannende. Ich bin, wenn ich mich selber so ein bisschen beobachte auf der Startgrid, ich bin noch genauso nervös wie vor 22 Jahren. Weiß nicht so richtig, wo ich hinstehen soll. Soll ich im Auto stehen? Soll ich reinsitzen? Soll ich in den Leitplanker springen? Oder klar, was ist ein Smalltalk mit dem oder dem? Man kennt sich logischerweise. Aber an der Ablauf selber, 10 Minuten vor, bei Regen 12 Minuten, bei normalem Wetter 10 Minuten davor steige ich ein, Kopfhörer rein, feuerfeste Haube auf, Helm auf, sitz rein, schneide mich an, wird verkabelt sozusagen, dass das Funk funktioniert. Das ist alles immer noch genau gleich, ja. Gut, in der Zwischenzeit hast du vielleicht ein paar Knöpfe mehr zu drücken, ja. Aber das ist so gleich geblieben. Ich glaube, wenn ich das mal nicht mehr habe, dann wird der Job ja, glaube ich, langweilig. Ja? Ich glaube, so müsste ich es dann anfühlen. Und das habe ich bis jetzt noch nie verspürt. Ja. Bei Regen ist die Nervosität vielleicht noch größer, auch während dem Fahren, ja, weil es ist einfach rutschiger. Man macht vielleicht schneller einen Fehler und das gilt es ja bei mir hauptsächlich zu vermeiden. Man fühlt sich so ein bisschen verantwortlich für das, was hinter einem passiert.
Ja.
Wenn dann noch ein schwerer Unfall dazu ist, muss man sie auch richtig guiden, sage ich mal, um die Unfallstelle rum. Da gibt es immer viele Kommentare dann während im Rennen, weil der Erste, der hinter mir fährt, der sieht super gut, der könnte auch ganz schneller fahren. Der Zehnte, der ist Blindflug da hinten unterwegs, kann ich nicht mehr beurteilen, muss Race Control machen, mit denen ich mich dann abstimme. Die fordern von mir Informationen ein, gibt es irgendwo noch Standing Water oder wie stark regnet es in dem Streckenabschnitt, das sieht die Kamera nicht wirklich. Das muss dann wirklich fühlen, oder ich fühle es am Scheibenwischer. Wenn ich vorne nichts mehr sehe, dann warum sollten die hinter mir was sehen?
Ja.
Und das ist so ein wichtiger Punkt, auch ein sehr spannender Punkt, weil es jede Runde anders ist. Und es verstehen auch nicht immer alle das Prozedere dann zu Hause, warum fahren die jetzt nochmal eine Runde oder warum fangen die jetzt erst an zu sortieren, ja. Ich verstehe es nicht immer bei mir im Auto. Warum lassen die jetzt erst die Autos vorbei und nicht schon ein bisschen früher? Race Control, ich frage immer nach, sage ich, warum? In Imola war es so, warum habt ihr erst zu spät sortiert? Und da gibt es dann immer Gründe, die kriegst du aber zu Hause nicht mit, ja. Muss man auch nicht unbedingt, ja. Das sind keine strategischen, das sind Gründe vom Ablauf her, vom hauptsächlich vom Timing-System, was wir verwenden, oder die Formel 1. Und das ist hochkomplex und das sind keine Alltagsfliegen am Arbeiten, das sind wirklich professionelle Menschen dahinter, die das koordinieren. Und auch so machen müssen, dass es ganz zum Schluss auch richtig funktioniert. Ja. Und ich bin da nur ein kleiner Bestandteil, das so gut wie möglich rüberzubringen, auch wenn es nach außen teilweise nicht immer so hundertprozentig wirkt. Also Selbstkritik ist da auch immer dabei, weil ich, wie gesagt, auch nicht immer alles verstehe. Aber ich lasse mich dann aufklären und kapiere es dann. Ja. Das ist, ja, ich glaube, immer ganz, ganz, ganz wichtig, das auch zu hinterfragen, warum war der Ablauf jetzt so und nicht anders.
Wird auch dann diskutiert noch oder nimmst du es dann wirklich dann einfach hin und ja, passt?
Nee, wir haben immer so ein kleines Debriefing. Mhm. Klar, wenn nichts passiert ist, dann sagst du Tschüss und bis heute Abend, ja, in der Bar. Ja. Also wenn was na klar abgegangen ist, dann wir bilden jetzt zum Beispiel gerade noch zusätzlich immer einen pro Wochenende ein Beisitzender, der dann die Kommunikation mithört und auch mitmacht. Mhm. Sollte mal durch Covid irgendjemand kurzfristig ausfallen oder auch ja einfach mal ausfallen, man kann ja mal krank werden,
ja,
dass man dann immer ein Backup hat. Und mit denen mache ich dann immer ein Debriefing, rede dann, was könnte man auch optimieren am Sprachgebrauch. Ja, der Amerikaner sagt, wenn es heißt Safety Car in this lab, der sagt dann bring the baby back home und bla bla bla. Also da sage ich immer, Jungs, mir, ich bin jetzt nicht der Oberdeutsche, aber bitte lass uns ein Wording verwenden, ja, sonst wenn ich dann auch mal krank sein sollte und vielleicht nicht fahren könnte und du sagst, ja, bring the baby back home, dann fährt er vielleicht zu sich nach Hause, ja, der Ersatzfahrer.
Okay, das gehört jetzt mir, das Auto.
Und da muss man halt sich schon ein paar Spielregeln logischerweise halten.
Und nach den ganzen Jahren Erfahrung, die du jetzt mittlerweile ja schon gesammelt hast, gibt es da verschiedene Fahrertypen, wenn die hinter dir nachfahren?
Ja, ich fange jetzt mal wieder mit den Einfachen an. Ja, also Nico Rosberg war immer sehr auf gleichbleibender Distanz, kein Drängen, kein toter Winkel. Den habe ich immer schön im Rückspiegel verfolgen können, wo er rumfährt. Dann gehen wir gleich mal zum Worst Case. An Lewis Hamilton, den suche ich die ganze Zeit, finde ich nie im Rückspiegel, weil er mir so drunter hängt oder in einem toten Winkel irgendwo wieder Rambazamba macht. Aber das ist nicht persönlich gegen die Jungs. Ja. Ich kenne die alle, ich kenne Lewis schon ewig lang und das meint er auch nicht so. Und er hat ja auch recht, ja, der Safety Car ist teilweise dann auch also recht von ihm seinem Blickpunkt. Er weiß ja nicht, warum wir jetzt gerade nicht mal sogar, vielleicht nicht mal voll fahren, weil wir auf das letzte Auto noch warten. Mhm. Weil das letzte Auto von mir aus 40 Sekunden hinterm vorletzten ist. Und dass das alles schön in einem Paket zusammengeschnürt wird, dann können wir vorne nicht voll fahren, weil es dann noch länger dauert, noch mehr Runden wir fahren müssen. Und das weiß er nicht. Und dann fahre ich halt anstatt auf der Geraden, ich sage jetzt ein Beispiel, statt 200 plus 160. Und dann kommt halt Lewis um die Ecke und sagt, ah, Safety Car fährt wieder so langsam, meine Reifentemperaturen werden kalt. Ja, ist so. Er hat meine Handynummer, könnte mich gern anrufen. Und wir sprechen auch dann nach dem Rennen abends mal drüber. Und sagt, alles gut. Also das hört sich dann im Radio, wenn das übertragen wird, teilweise schlimmer an, wie es ist. Und Max ist ganz okay, im Rückspiegel zu haben. Gehört auch so ein bisschen zu der wilderen Abteilung. Aber und so kann man sicherlich jeden Fahrer irgendwie ein bisschen unterscheiden, ja.
Ja.
Ich habe aber letztendlich eigentlich kein Problem, weil ich kann mir eigentlich nichts kaputt fahren. Die können sich was kaputt fahren, wenn da irgendwas schief läuft. Ja. Es gibt sowas ganz Lustiges aus Monaco, wo Schumacher und wer war es noch? Schumacher, Alonso, glaube ich, wo im Tunnel mal einen Unfall hatten. Hinterm Safety Car, da bin ich rein, habe die zwei Jungs noch hinter mir gesehen und komme raus und es kommt kein Auto mehr hinter mir. Und dann habe ich in einem so einen großen Leinwand habe ich gesehen, dass die aufeinander gefahren sind. Und dann dachte ich vielleicht, scheiße, vielleicht war das wegen mir, ja.
Ja.
Und das war aber zum Glück nicht so. Also man kann nichts ausschließen.
Und letzte Saison zum Beispiel, da war ja der George Russell das erste Mal der Erste hinter dem Safety Car. Ja, wenn du da jetzt weißt, okay, das ist jetzt einer, der das erste Mal hinter dir nachfährt, bist du da nervös oder denkst du dir, ach, das wird schon alles hinhauen?
Nein, aber auf der Strecke, wo er hinter mir war, das war ja Bahrain, das zweite Rennen, das, ich sage jetzt mal, Ovalrennen mit der sehr kurzen Strecke, das war, weil du hast natürlich immer so einen Ablauf, so einen speziellen, wo du das Licht ausmachst, das ist meistens S2, also in der zweiten Zwischenzeit, wo wir dann das Licht ausmachen. Von dem Zeitpunkt an übernimmt das führende Formel-1-Fahrzeug dann den Speed und die Pace. Und da muss man schon als Rennfahrer strategisch arbeiten, weil ich möchte im Endeffekt gut aus der Safety-Car-Phase zurückkommen. Also auch den taktischen Vorteil, den du als Leader hast, ja, weil du gibst ja den Speed an, auch umzusetzen. Da ist immer ganz wichtig, dass man genügend Abstand zum Safety Car hat, um seine eigene Strategie zu fahren. Die ist mit Bottas letztes Jahr in Mugello ganz schön in die Hosen gegangen für die Hinteren, wo es dann gekracht hat.
Ja.
Und da hat man dann schon so ein bisschen seine, da guckt man vielleicht ein bisschen öfters einen Rückspiegel, wenn man einen Neuling hinten dran hat. Aber George hat es sehr, sehr gut gemeistert, ja. Wobei, es war jetzt nicht sein erfolgreichster Tag, ja, weil es halt dann doch schade gelaufen ist, aber es hat ihn auf jeden Fall weit nach vorne gebracht, grundsätzlich.
Ich möchte nur dazu vorher kurz einhaken. Das heißt, bekommst du das mitgeteilt, wenn hinter dir sich Fahrer beschweren mit, oh mein Gott, der Safety Car ist zu langsam?
Also ich könnte mich sogar aufs Funk aufschalten lassen, wir hören das ja alles mit bei der FIA, ja.
Ja.
Die ganzen Funksprüche. Ich könnte mich da aufschalten lassen, das wäre mir aber zu viel gebracht, weil die schwätzen ja nur, also da kriegst du ja, da bist du ja fertig, ja, da würde ich ja das eigene Wort nicht mehr mitkriegen. Mhm. Aber nein, ich kriege das dann per WhatsApp immer zugeschickt.
Ein Best-of.
Von Freunden und Bekannten. Ja, der hat sich schon wieder beklagt, bist du wirklich so langsam gefahren? Und, also gut, ich konnte das jetzt nicht während dem Fahren, logischerweise, aber hin und wieder schaut man trotzdem mal aufs Telefon, ja. Mhm. Und dann siehst du das halt oder spätestens nach dem Rennen. Ich sehe das jetzt für mich nicht als belastend.
Na, das wäre sonst, ich glaube, sonst könntest du den Job ja gar nicht so lang machen.
Ja, also wenn ich mir das immer zu Herzen nehmen würde, ja, dann,
genau,
dann hätte ich schon ein paar Psychiater durch, ja.
Hast du eigentlich so während deines Safety-Car-Einsatzes im Rennen auch immer das Gefühl gehabt mit, oh, das war jetzt knapp, da hätte das Auto jetzt fast verloren? Oder bist du da als Safety-Car auch immer so safe unterwegs?
Ja klar, so Momente gibt es, glaube ich, immer, ja. Die gibt es ja nicht jetzt. Also jetzt auf der normalen Straße, toi, 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 bin ich ein sehr anständiger Fahrer. Nicht der langsamste, aber auch nicht der schnellste wahrscheinlich. Aber auf einer Rennstrecke, klar, da geht man ans Limit. Und da hat es beim einen oder anderen Grand Prix bei Nässe hauptsächlich auch schon mal Aquaplaning gegeben. Da warst du auch vor ein paar Meter halt nur noch Passagier und nicht mehr der Pilot. Und das ist, wenn du als Erster fährst, hast du einen großen Vorteil, du siehst mehr.
Ja.
Du bist nicht blind, du reagierst nicht erst im Nachhinein. Und das einzig Gefährliche ist eigentlich Aquaplaning, weil da bist du machtlos. Ja. Also da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, du wirst langsamer und irgendwann kommt der Grip zurück oder er kommt halt nicht mehr zurück. Jetzt haben so Autos, die ich als Safety Car fahre, alle, sag ich mal, Traktionssysteme, ABS, lauter die Dinge, die helfen natürlich. Und ja, die habe ich zwar nicht immer an, also nur unterstützen bloß noch, da gibt es ganz unterschiedliche Setups, was man da einstellen kann, und die helfen dann natürlich schon, und mir haben sie auch schon geholfen. Man kann das na klar auch dann ein bisschen austüfteln, wie das mit dem System ganz einfach arbeitet, um schneller, sicherer zu sein, dass man einfach an die Grenze einfacher und bequemer ranfahren kann, und das tue ich natürlich auch, ja. Und es war schon 2010 Shanghai. Da habe ich eigentlich gedacht, so jetzt ist es damit mit dahin, ja. Das Sepp war am Rückspiegel. Da bin ich beim Anbremsen auf Aquaplaning gekommen, da ist Heck dann mal richtig weg. Glücklicherweise habe ich dann die richtige Reaktion gezeigt und das Ding nochmal hingestellt. Ich bin dann in der Folgerunde ein bisschen langsamer dort gefahren, das sage ich dir, ja.
Das glaube ich. Oh Gott.
Den Schmach im Fahrerlager, wenn man das Ding irgendwo im Kies einparkt. Wenn man dann zurück muss und das erstmal erklären, das brauche ich nicht mehr, ja.
Ja, wenn man für Safety Car ein Safety Car braucht.
Ja. Ja, genau.
Das will niemand.
Das wäre mal eine Nabe. Wenn man was Nabe ist, ja.
Gerade so brenzlige Situationen, wenn du dann mit dem Safety Car reinkommst, wie geht's dir dann? Schlottern dir dann die Knie und du denkst dir, puh, oder bist du da eher cool und denkst, boah, ich habe eh alles im Endeffekt unter Kontrolle?
Nein, aber man ist sicherlich jetzt je nach Safety-Car-Phase, nach Verlauf, was passiert ist, starker Regen zum Beispiel, da ist man dann froh, wenn man zurück darf, ja, und alles richtig und alles gut gegangen ist, der Restart hat wieder funktioniert, aber man ist natürlich immer, sage ich mal, ein bisschen mehr angespannt, ja, weil es für alle schwierige Bedingungen sind, und weil, wenn etwas schwierig ist, dann wird die Luft dünner, dann kann auch vielleicht schneller was passieren, da ist man schon noch mehr angespannt, ja, und das ist aber ja gerade das Tolle in so einem Sport, dass wenn, es kann beim Start zum Beispiel alles passieren, wenn das Licht ausgeht, du kannst nicht, da ist jeder dann sich selbst überlassen, das Beste daraus zu machen, und jeder Start, jeder Rennverlauf ist dann nicht gleich, sondern da kann sich ähnlich, aber es kann sich auch komplett schnell, ganz schnell was ändern. Und das ist ja das Spannende, finde ich.
Ja.
Dass man immer so ein bisschen auf einem Anspannungsmoment Moment hofft. Ja, ich bei vielen Unfällen, ja, Kubica-Unfall zum Beispiel. Wir hatten damals noch gar kein Fernseher im Auto, sondern da ist noch ein Bildschirm neben dem Auto gestanden, ja. Ich habe gedacht, ich gucke Reklame. Mhm. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht irgendein spektakulärer Reklamespot gerade, ja, wo ich dann so rüber gucke, da zerschellt ein Auto, überschlägt sich und weiß ja. Gott was, ja. Ich habe gedacht, ich gucke jetzt gerade irgendwie so einen Hollywood-Trailer an, der in 4 Wochen ausgestrahlt wird, und das war aber real, das war live, das ist gerade hier auf der Rennstrecke passiert, und da fährst du dann eine Minute später vorbei. Auf das muss man eingestellt sein, ja. Man möchte es natürlich nicht, aber auch solche Dinge gibt es logischerweise, und da muss man auch damit umgehen können.
Ja. Und welches Rennen war da für dich bis jetzt so das Emotionalste?
Das Emotionalste, würde ich sagen, war für mich Fuji 2007, weil es extrem lang war. Ich bin viele Runden gefahren, es war ganz schwierige Wetterwitterungsverhältnisse. Montreal, also alles, was mit Regen eigentlich zu tun hat, ja, war von der Situation her für mich, sage ich mal, am schwierigsten zu handeln. Mhm. Jetzt mal abgesehen von ganz bösen Unfällen, die wir leider auch hatten. Aber das versucht man so ein bisschen zu verdrängen, die schlimmen Sachen. Aber das war sicherlich, sage ich mal, wenn du 34 Runden in Montreal gefahren bist und ich glaube über 30 Runden in Fuji an einem Rennsonntag, und dein Chef klopfte danach auf die Schulter und sagt, hey, geiler Job gemacht. Das ist dann schon was schöner, weil du gewinnst am Safety gar nichts. Du kannst ja eigentlich... Ja, genau. Das habe ich mich vielleicht nicht ganz gefühlt. Aber ich habe mehr Runden auf jeden Fall geführt als der Sieger in Montreal, weil der hat nur eine halbe Runde geführt, der Jensen. Mhm. Weil der Sepp durchs Kiesgate gefahren ist in der letzten Runde. Und das macht uns so ein bisschen stolz aufs ganze Team. Und dann weiß man auch, mal einen guten Job gemacht. Und das bleibt dann logischerweise klar, das bleibt hängen.
Ja. Und gibt es da eigentlich bei euch, also bei dir und bei deinem Beifahrer, so eine Routine, wenn ihr mit dem Safety Car wieder reinfährt? So mit, ihr klopft euch auf die Schultern oder High Five oder irgend sowas?
High Five jetzt nicht, aber wie macht man auch nur Covid-Bedingungen, ja? Man guckt sich tief in die Augen oder so? Nein. Wir klopfen uns dann schon auf die Schultern und sagen, hey, gut gemacht nach dem Rennen. Ja. Ich finde, das gehört sich auch irgendwie so, ja. Ja. Und wenn man dann, wie zum Beispiel jetzt hier, wenn man noch ein paar Tage dranhängt, die meisten sind erst oder heute Morgen geflogen, und da sitzt man auch mal abends zusammen und trinkt mal ein Bierchen und genießt es logischerweise, weil es ja auch nicht unbedingt immer alltäglich ist, ja.
Ja. Und welche Strecke macht dir im Safety Car eigentlich am meisten Spaß?
Also toll ist für mich Suzuka, weil ich in Japan sehr gute Erfahrungen gemacht habe, vom Land her, Menschen. Das macht man eigentlich überall, aber die Strecke ist wirklich was herausragendes, Oldstyle. Ich habe so ein klitzekleiner Fanclub in Japan seit 1996, schon wo ich da mal ein Rennen gefahren bin. Ich glaube, in der dritten Generation.
Cool.
Das ist total schön. Irgendwie, die bringen dann die Kinder, die kenne ich von ganz klein, das sind jetzt halt große Erwachsene in der Zwischenzeit. Ja. Find ich schön, und ich gehe sehr gern dorthin. Und die Strecke, ich habe eigentlich nur gute Erinnerungen. Grundsätzlich in Japan, aber Suzuka ist schon für mich so eine wunderschöne Strecke, die sich in die Landschaft eingebettet hat. Man weiß auch, dass man möchte dort nicht unbedingt gerade abfliegen. Ja. Mhm. Ich habe da schon ein paar Unfälle gehabt mit richtigen Rennwagen und weiß das aus Erfahrung zu sagen, dass man sich da auch wehtun kann. Aber das ist so der Respekt gegeneinander, und deswegen sage ich jetzt mal einfach Suzuka.
Ja.
Es gibt im Kalender... Die Frage ist mir öfters, die ist ja schon gestellt worden, ja. Ich finde, der Kalender, wie wir es letztes Jahr hatten, und auch jetzt, dass wir dieses Jahr wieder hier in Portimao sind, in Imola waren, ist eine total geile Sache, weil wieder viele neue Rennstrecken, alte Strecken dazukommen, die, ich will jetzt nicht über Abu Dhabi schimpfen oder Bahrain finde ich zum Beispiel toll, Abu Dhabi hat auch was, ja, aber einfach da, weiß nicht, die Alten sind irgendwie so ein bisschen, sehr interessant, und das sagen auch selbst die Fahrer, ja,
ja.
Dass sie das echt klasse finden, dass wieder so Rennstrecken wie Imola, letztes Jahr Mugello oder jetzt hier Portimao wieder auf dem Kalender sind. Das hat schon was.
Ich wollte mich gerade sagen, wenn es dann eben so heißt, wie Mugello kommt wieder zurück und du, was du dir dann denkst, weil du ja selber auch ja dort gefahren bist, so, jawohl, ja. Endlich.
Ja. Ja, das ist das, cool. Ja, hat was einfach, ja. Da kannst du dann auch ganz gemütlich das heißt ganz gemütlich, aber dann mal wieder zurück an die Strecke zu kommen, wo du selber auch viele Jahre, sage ich mal, verbracht hast, ja. Und ja. Das hat dann schon einen speziellen Spirit, ja.
Und wie schnell bist du da eigentlich dann mit dem Safety Car unterwegs? Beziehungsweise was ist das so das Maximum?
Das Maximum, die schnellste Höchstspeed erreichen wir nach wie vor in Aserbaidschan, in Baku, auf der Geraden. Da sind wir mal gefahren, ich glaube 286 beim Test. ja, das ist dann wirklich richtig, richtig schnell. Das spürt man auch mal ganz schön, wenn die Leitplanken so relativ nah sind an einem. Sonst die Durchschnittsgeschwindigkeit ist... dürfte in Monza wahrscheinlich am höchsten sein. Mhm. Da fahrst du eigentlich permanent auf den langen Geraden, Ende der Geraden immer so um 250, 270. Aber Baku ist jetzt von Topspeed her die schnellste Strecke, weil es die längste Gerade ist. Jetzt während einem Formel-1-Rennen, wenn ich da raus müsste, würde ich anstatt 280 vielleicht bloß noch 250 oder 260 fahren. Das steuere ich dann immer so ein bisschen über den Rückspiegel. Wann fangen die an, so große Bögen zu fahren? Ja. Die fahren bei 250 so große Bögen. Ja, das kann ich gar nicht. Wenn ich das machen würde, würde es mich drehen oder ich würde das Ding irgendwo einbetonieren. Aber das kannst du halt im Formel-1-Fahrzeug. Und dann lasse ich meistens...
Das ist eh arg, wenn man nachdenkt. Ne?
Ja, das ist sehr arg, ja. Und das heißt für mich eigentlich immer, wenn sie so anfangen, dann so große, lange Wellen zu fahren, das ist optimal. Mhm. Da kriegen die sehr viel Reibung auf die Räder und dann brauche ich auch nicht mehr schneller fahren. Ja, also dann müssen aber wirklich die großen, lange Sprünge sein. Das weiß ich immer dann, okay, dann so, das reicht dann eigentlich vom Topspeed her und das ist dann meistens so bei zwischen 200 und 250 irgendwo.
Gerade jetzt in dieser Saison, ja. Aston Martin oder Mercedes-Benz?
Ja. Das sind schöne Brands, ne?
Fühlst du dich in beiden wohl oder bevorzugst du eine? Ja. Das darfst du wahrscheinlich nicht sagen, gell?
Nee, es ist aber eine vollberechtigte Frage, ne? die muss ich auch logischerweise beantworten, ja. Tu das auch. Es ist natürlich schon komisch für mich jetzt nach der 22. Saison, die 23., wenn man das eine Jahr 99 noch dazu rechnen würde, wenn man nur Mercedes gefahren ist und dann kommt ein zweiter Hersteller mit dem Safety Car und klar ist, das ist was Komisches. Man hat sich irgendwie so an das AMG-Fahrzeug gewohnt, an die Firma und alles und dann ist es ungewohnt, aber Aston Martin ist für mich, als ich das erfahren habe, dass Aston kommt, ein super geiler Brand. Von der Geschichte her, von der Tradition her, was die alles gebaut haben. Es ist ein Stück AMG, weil die haben im Herzen, also der Motor ist ein AMG-Motor, beim DBX, also beim Medical Car, sowie auch beim Vantage, beim Safety Car, in einer kleineren Variante, also sprich, der hat ein bisschen weniger Leistung wie mein aktueller AMG. Aber es sind zwei super sportliche Autos. Ich fahre die beide sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Also wir machen beide total Spaß. Es sind zwei super Brands. Ich arbeite mit beiden Brands wahnsinnig gern zusammen von der FIA. Also bin ja bei der FIA, nicht jetzt bei Aston oder bei AMG am Wochenende unter Vertrag. Sondern ich arbeite für die FIA und ich kann mich da null beklagen. Und wenn mir fragt, welcher schneller ist, dann ja, kann ich sagen, der AMG ist derzeit noch einen Tacken schneller, hat aber auch deutlich mehr Leistung. Das muss man auch dann fairerweise sagen und darauf kommt es auch nicht an. Wichtig ist das für mich, dass die Fahrzeuge funktionieren und welchen ich jetzt schöner finde, beide Autos sind total schön, finde ich. Ich bin froh, dass ich in Monaco, ich heiße jetzt nicht mehr Bandmeiler, ich heiße Bandmeiler, so ein bisschen James Bond-mäßig unterwegs sein darf und vielleicht klappt es nochmal mit dem Casino-Gewinn, wenn ich da abends reingehe. Und ja, von dem her, ich sehe das relativ, relativ easy und bin happy, dass ich zwei solche Marken habe.
Ja, und welches Auto fährst du eigentlich privat?
Ich wollte gerade dasselbe fragen.
privat fahre ich derzeit ein Mercedes AMG GT63S, so ein viertüriges Coupé. Sehr schön, kann mich nicht beklagen.
Ja. Ja. Aber muss man sich dann da ein bisschen umstellen? Weil man sitzt ja vorher noch im Safety Car und gibt Gas und ist, habe jetzt keinen Führerschein, aber ich denke, man hat da das Gas am Anschlag. Und dann fährt man nach Hause und denkt sich so, oh, okay,
Mein ich Platz. Bin auf einer Straße.
Ich bin auf einer Straße. Straßenverkehrsordnung.
Sollte es geben, ja. Also klar, jetzt vom Safety Car raus nicht so unbedingt. Mir ist aber früher aufgefallen, wenn du jetzt nach dem Rennen zum Beispiel, also jetzt noch aktiv gefahren bin und du steigst aus dem Rennwagen aus, gehst duschen, umziehen, Debriefing und irgendwann fährst du abends dann heim, da hast du wirklich so ein paar Kilometer gebraucht. Da warte mal, komm mal runter. Ganz langsam, ja. Das sind jetzt nicht gerade alles Rennfahrer um dich herum. Und im Safety Car ist das jetzt aber eigentlich nicht so dramatisch. Also ich bin da, ich habe Spaß im Autofahren. Ich gucke auch hin und wieder auf die Zeichen, wenn es mein Auto mir nicht sagt, was ich gerade machen darf. Und dann genieße ganz einfach die Heimfahrt. Und das mache ich, sonst würde ich nicht fahren.
Ja. Und wie lang möchtest du das eigentlich noch machen? Möchtest du das wirklich noch so lang wie möglich? Oder wie schaut das dann aus, wenn du weißt, okay, jetzt ist dann wirklich einmal Ruhe, wird da schon ein zweiter Safety Car Driver sozusagen ausgebildet?
Also derzeit wird noch niemand ausgebildet, aber ja, man macht sich natürlich Gedanken, wie viele Jahre mache ich das noch? Wie gehe ich an das Thema ran, dass da auch die richtigen Leute ganz einfach nachkommen? Mhm. Aber ich weiß nicht, mache ich das jetzt noch 3 Jahre, mache ich das jetzt noch 5 Jahre? Also 3 auf jeden Fall, 5 kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Dann halt irgendwann mal unangenehm Auffall auf der Start und auf der Startgrid, ja, wenn ich da mit dem Rollstuhl ankomme und mit dem Krücken, mich muss man ins Auto reinlupfen, dann wird es natürlich schon problematisch, ja, aber dem sehe ich jetzt gerade noch nicht so aus. Also ich sage jetzt mal 5 Jahre, warum nicht, ja. Und wenn es dann 7 werden, und je nachdem, wie ich mich halte, ja, muss ich mich dann halt vielleicht mal wieder rasieren, ja, aber das kriegst du ja nicht.
Du bist auf jeden Fall eine von den großen Konstanten im Formel-1-Zirkus. Ist das auch eine Ehre für dich?
Ja, klar, ist eine Ehre für mich. Für mich ist eine Ehre, bei der FIA zu arbeiten in dem Bereich. Für mich ist es toll, ja, überhaupt dabei zu sein. Wenn du mich gefragt hättest vor 30 Jahren, dass ich mal in der Formel 1 über 20 Jahre arbeite, da hätte ich gesagt, sag mal, was hast du gestern eingeschmissen? Ja, das war für mich sowieso nie greifbar, nie erreichbar. Und es ist dann doch so gekommen. Also man muss so ein bisschen fleißig arbeiten, ein bisschen einen Plan haben, was man machen möchte. Mhm. Und na klar, auch ein bisschen Glück, ja. Also das gehört dem Sport sowieso immer dazu. Aber sag mal, Charlie Whiting hätte mich damals nicht angerufen, wenn ich ein schlechter Rennfahrer gewesen wäre, der nur chaotisch auf den Rennstrecken dieser Welt rumfährt, ein schlechter Ambassador ist, dann hätte er mich wahrscheinlich nicht angerufen, ja.
Und letzte Frage natürlich, wie stehen die Chancen, dass du uns am Red Bull Ring beispielsweise mal mitnimmst?
Wir sind super Beifahrer, das muss man sagen. Ja. Beide.
Okay. Glaube ich, ja. Also grundsätzlich würde ich das sehr, sehr gerne, wir haben das ja gemacht in der Vergangenheit, war ja immer von Red Bull Ring aus, haben die sowas angeboten, dass man irgendwie am Donnerstagmittag ein paar Hotlaps macht. Mhm. Es wäre wünschenswert, wenn das wieder funktioniert. Kann ich aber selber gar keinen Einfluss drauf nehmen, weil die Gesetze in Österreich schreibt nicht der Bernd Mailänder, sondern der österreichische Schade. Gesundheitsminister oder Sportminister. Also ja. Ich hoffe, wir bleiben da auf jeden Fall in Kontakt. Vielleicht, ich weiß noch nicht, wie es bis dorthin aussehen wird. Mhm. Ich würde es mir schwer wünschen, wenn wieder Fans wieder an die Strecke kommen können, auch wenn sie nur limitiert sind zum Ersten oder am Anfang, aber dass auf jeden Fall wieder was vorwärts geht. Ja. Es hat zwar auch was Schönes, wenn man an die Strecke kommt und rein und raus fährt, es geht alles viel schneller, aber
es geht halt wirklich was ab, ne?
Ja, es ist schon teilweise ein bisschen deprimierend, wenn da keine Menschen da sind. Jetzt im Rennverlauf selber ist es jetzt vielleicht nicht so dramatisch, aber denn wir brauchen die Fans. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, auch ein Bernd Mailänder braucht Fans an der Strecke. Ohne die ist einfach Fahrt.
Ja, wir sind gerne immer für dich da, Bernd. Sag Bescheid.
Ja, und er hat's ja auch gesagt, wir könnten auch Beifahrer werden.
Ja, weil das können wir zumindest.
Das können wir neben sitzen und blöd reden.
Ja, that's our job.
Und das war's schon wieder. So schnell ist eine Stunde fast um. Also danke, Bernd, für die Zeit, die du dir genommen hast für uns.
Ja.
Und ich hoffe, euch allen hat's auch taugt. weil jetzt wirklich alle Fragen beantwortet sind. Schickt uns euer Feedback, wie es euch gefallen hat.
Box, Box, Box.
At Famula1.at.
So, und die nächste Folge gibt's dann schon am nächsten Montag nach dem großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Ja, wieder ein Stadtrennen.
Ich wollte gerade sagen, der nächste Stadt Grand Prix. Hoffen wir auf ein spannenderes Rennen.
Ja, ich glaube, den zartesten Teil hat man jetzt hinter sich. Mhm. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Holy mac and cheese balls.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.